Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Am Mikrofon Jan Dries, ich begrüße Sie an diesem Feiertagsbüchermarkt, in dem es um den Stasi-Buchclub geht. Denn von 1982 bis 1989 existierte innerhalb der Stasi ein geheimer Dichterclub. Der deutsch-britische Journalist Philipp Oltermann hat nun ein Buch veröffentlicht über die schreibenden Tschekisten. Michael Mayer erzählt die Geschichte des Stasi Poetry Clubs. Und Sie werden auch Ausschnitte aus einem alten WDR-Feature hören. Darunter ist ein wenig Gewisper gelegt. Das war damals aus dramaturgischen Gründen so gewollt. Wundern Sie sich also an dieser oder jener Stelle nicht, wenn Sie nun das Feature über den Stasi-Dichterclub hören von Michael Mayer.
Als junger Spund, als Interessierter, Literaturinteressierter, war das für mich sehr neu, sehr positiv, weil es dort um teilweise Werkstätten ging. Also, es wurde an den Texten gearbeitet. Ich hatte nicht das Gefühl, dass es da um meine Person ging, sondern dass es um die Texte ging. Und dann lernte ich ja ganz viele junge und ältere interessante Leute kennen in den Diskussionen darum, um die Texte. Und dann ging es natürlich auch mitunter hart zur Sache in politischen und aktuellen Fragen.
So erinnert sich Jürgen Polinske, einer jener Männer, die damals Wachsoldaten waren und am Dichterkreis teilnahmen. Polinske arbeitete in den 80er Jahren als Grenzer, wie es in der DDR hieß, und war gleichzeitig im Dienst der Stasi. Später wurde er Mitglied im Kreis der Lyriker. Kaum ein anderes Land hatte so viele Spione und inoffizielle Mitarbeiter wie die DDR. Nicht einmal andere sozialistische Länder wie Polen oder die Sowjetunion beobachteten ihre Bürger und Bürgerinnen so flächendeckend und engmaschig. Laut Schätzung ein Spion auf 180 überwachte. Man geht davon aus, dass über 600.000 Bürger hauptamtlich oder inoffiziell für die Stasi kundschafteten. Und doch, selbst in einem repressiven Apparat wie der Staatssicherheit, gab es ein Bewusstsein dafür, dass die Mitarbeiter ein Ventil brauchten. In der Kaserne des Wachregiments Felix Dzerzhinski in Berlin-Adlershof wurde eine Vielzahl von kulturellen Aktivitäten angeboten. Dzerzhinski galt der ostdeutschen Stasi als Vorbildfigur. Er gründete 1917 im damaligen Russland die Tscheka, eine Geheimpolizei im Kampf gegen Konterrevolution und Sabotage. Eines jener Kulturangebote für die Wachsoldaten war ein Dichterkreis, der sich 1982 erstmals traf und einmal im Monat über selbstgeschriebene Lyrik diskutierte. Geleitet wurde der Kreis vom damals durchaus über die Grenzen der DDR hinaus bekannte Schriftsteller Uwe Berger, erinnert sich Jürgen Polinske.
Uwe Berger war für mich ein arrivierter Dichter. Man kannte ihn. Ob mir alle seine Gedichte gefallen haben, das stand damals für mich überhaupt nicht zur Debatte, sondern ja, okay, der kannte, der hat einen Schriftsteller, der hat den als Beruf und ist anerkannt, von dem kann ich was lernen. Und das war der Beweggrund.
Der Journalist Philipp Oltermann, der für den britischen Guardian aus Berlin schreibt, ist über einen Zufall an die Geschichte gekommen. 2006 hatte der Spiegel kurz über den Stasi-Dichterclub berichtet und Oltermann besorgte sich über Umwege eine jener Anthologien, die die Stasi für den internen Gebrauch drucken ließ. Lange stand das Buch nur im Regal, irgendwann nahm Oltermann das Buch dann wieder in die Hand und war fasziniert. In dem dünnen Büchlein waren jene Gedichte, die die Stasi für besonders gelungen fand.
Es ging um das Soldatensein, um das Kämpfen. So um Dialektik, sozusagen Gedankenstrukturen, die halt sehr sowjetisch oder ostdeutsch geprägt waren. Und das hat ein bisschen gedauert, um mich da eigentlich reinzuarbeiten, um zu verstehen, wie sollten die eigentlich funktionieren.
Kritik war in den Gedichten nicht völlig tabu, sagt Oltermann. Aber
es sollte halt bloß nur in diesem dialektischen Korsett stattfinden. Das heißt, eine Kritik sollte nur dann geäußert werden, wenn danach auch sozusagen wieder ein Einschwenken spürbar stattfindet, dass man diesen Kritikpunkt neutralisiert und dann sozusagen dann doch in einer staatstragenden Ergebnis wieder herauskommt.
Dialektik. Auf der harten Holzbank des W50, den Lauf der MP in der Hand, den Stahlhelm schmerzhaft am Schenkel, eingeschnürt in Koppel- und Traggestell in Teil 1, denke ich nach über die Wohnungen, die wir statt Kasernen bauen könnten. Dann, auf dem Schießplatz, ziele ich ruhig und genau.
Solche Art Soldatenlyrik wirkt aus heutiger Sicht lächerlich und banal. Und doch war sie im strengen ideologischen Korsett der Stasi eine der wenigen Möglichkeiten überhaupt, halbwegs seine Gefühle niederzuschreiben. Die schreibenden Tschekisten sollten sich aber dennoch weniger mit privaten Emotionen befassen, sondern sich an das Credo des kommunistischen Schriftstellers Friedrich Wolff halten, der einmal schrieb: »Der Stoff unserer Zeit liegt vor uns, hart wie Eisen. Die Dichter arbeiten daran, es zu einer Waffe zu schmieden. Der Arbeiter muss diese Waffe in die Hand nehmen.« Die Themen der Gedichte, die die Männer besprachen, kreisten im Grunde um jene Bandbreite, die jede Lyrik ausmacht, erzählt Jürgen Polinske.
Die Frage Krieg und Frieden war immer wichtig. Ja? Und die wurde unterschiedlich betrachtet. Dann die Natur, die Liebe, Kindergeburt. Also alle diese eigentlich ewigen Themen, die die Menschen bewegen, die einen persönlich bewegt, die waren natürlich auch Gegenstand von unserer Dichtung. Aber eben auch, wie gesagt, politische Sachen. Und da ranken sich dann natürlich die Auseinandersetzungen, insbesondere danach.
Wenn man heute die Gedichte liest, kommt vieles holprig daher, eingezwängt in die Denkstrukturen der offiziellen Politik. Der Vogel der Lyrik sollte nicht zu weit fliegen, sondern wieder zurückkommen. Und dennoch gibt es unter den Gedichten ein paar interessante, auch amüsante Fundstücke, die eben nicht staatstragend daherkamen und selbst aus heutiger Sicht interessant sind, sagt Philipp Oltermann.
Es gab sicherlich Gedichte, die ich witzig fand, weil sie scheinbar einen Widerspruch darstellten. Also ein Liebesgedicht, das davon spricht, dass ein Mann im MFS davon träumt, dass seine Liebe nicht verstaatlicht werden soll. Das ist schon witzig. Oder wenn ein Soldat davon träumt, dass er die Worte »Ich liebe dich« irgendwie in den Nachthimmel schreibt mit seinem Scheinwerfer, das hat auch schon etwas leicht Komisches. Ich habe dann einige Dichte entdeckt, die ich spannend fand, weil sie so doppeldeutig waren. Und das ist meine Überzeugung, dass das eigentlich so das Beste ist, was Lyrik machen kann, dass es in sehr kurzem Raum sehr viele Fragen auf verschiedene Arten beantwortet. Es gab ein paar kürzere Gedichte, die ich einfach sehr interessant fand. Man hatte manchmal das Gefühl, man kann das Gedicht so umdrehen und von vorne nach hinten lesen oder seitwärts und jedes Mal kommt was anderes bald raus.
Mein Menschenrecht. Auf meine Art und Weise leben, in der Lebendigkeit der Welt. Auf meinem Wege zuzustreben, dem Ziel, das uns zusammenhält, nenne ich mein Menschenrecht. Eine Liebe zu erwidern, die mich weiterleben lässt, in den Kindern, in den Liedern, ein Haus zu bauen, licht und fest, nenne ich mein Menschenrecht. Ich nenne auch mein Menschenrecht, des Lebens Wege zu bewahren, das Haus, das Kind, der Liebe Licht, vor Todesschlägen, atomaren. Mein Menschenrecht ist meine Pflicht.
Die Verknüpfung von hochpolitischen Fragen und sehr privaten Gefühlen durchzieht viele Gedichte auf der inhaltlichen Ebene. Formal folgten die kreativen Ausflüge der Lyrik durchaus einer strengen Struktur, erzählt Philipp Oltermann.
Es gab in der DDR eine strikte Lyriklehre. Also ich glaube, man hat die technischen Parameter der Lyrik sehr ernst genommen. Es gab da Lehrbücher, die auch von den Teilnehmern alle benutzt wurden. Und es gab eine Philosophie, die Johannes R. Becher artikuliert hat in der DDR, dass sozusagen das Sonett die höchste Form der Lyrik überhaupt ist. Das ist jetzt vielleicht, könnte man sagen, nicht so ganz so neu, weil Shakespeare war bekannt für seine Sonette. Also es ist schon als sozusagen die Meisterprüfung der Lyrik irgendwie anerkannt. Aber Becher hatte die Idee, dass das Sonett eigentlich nicht nur philosophisch, sondern auch politisch ist. In der Form, also der dreistufigen Form des Sonetts, spiegelt sich eigentlich der dialektische Materialismus wider, also die Grundphilosophie der Sowjetunion. Also von These zu Antithese zu Synthese. Das war also die höchste Form. Das ist eine sehr schwierige Form, Gedichte zu schreiben, die jetzt nicht jeder dort in der Stasi praktizieren konnte.
Lyrikabende gab es bereits in den 60er Jahren in der DDR. Und da das Private politisch war, die Kultur sowieso, blieb es nicht aus, dass sich die DDR-Kulturpolitik intensiver mit dem Thema Poesie auseinandersetzte. Bei all dem dürfe man nicht vergessen, so Oltermann, dass Literatur, Prosa wie auch Lyrik im Arbeiter- und Bauernstaat ohnehin ernster genommen wurde als in der Bundesrepublik. 1959 trafen sich DDR-Schriftsteller im volkseigenen Betrieb Bitterfeld auf einer Konferenz und debattierten über eine neue Kulturpolitik und den Weg zu einer eigenständigen sozialistischen Nationalkultur. Diese sollte den, Zitat, wachsenden künstlerisch-ästhetischen Bedürfnissen der Werktätigen entgegenkommen.
Es gab halt dieses Programm des Bitterfelder Weges. Die Idee dahinter war, dass man diesen Graben zwischen den arbeitenden Menschen und den Intellektuellen irgendwie überbrückt, indem man Schriftsteller in die Arbeitsplätze holt und sozusagen, dass da eine Kollaboration stattfindet. Weshalb sollte die Stasi da nicht mitmachen? Das könnte man sagen, das ist jetzt vielleicht eine ganz so die simple Erklärung.
Warum ab 1982 der Lyrikkreis der Grenzsoldaten gegründet wurde und ein echter Schriftsteller wie Uwe Berger dort hereingeholt wurde, lässt sich heute nicht mehr rekonstruieren. Dabei hat Philipp Oltermann 4 bis 5 Jahre an seinem Buch gearbeitet, hat Akten gelesen, an Türen geklopft und so weit wie möglich die Stimmung jener Jahre versucht einzufangen. Herausgekommen ist ein vielschichtiges Buch, das auf mehreren Ebenen funktioniert. The Stasi Poetry Circle ist zuweilen reportagehaft wie ein Politthriller geschrieben. Der Autor verwebt mehrere Deutungs- und Erzählebenen miteinander. Die Geschichte einer Gruppe von Männern, die unter den extremen Bedingungen der Arbeit für die DDR-Staatssicherheit eine eigene Kultur pflegen. Einerseits. Auf einer zweiten Ebene leuchtet er tief hinein in die politischen Zustände in der DDR. Denn wie sich später herausstellen sollte, war das literarische Freizeitvergnügen nicht unverfänglich. Die Teilnehmer des Dichterkreises wurden von ihrem Leiter Uwe Berger intern bewertet und auf ihre ideologische Standfestigkeit hin überprüft. Berger schrieb viele Berichte.
Ich wurde ja genötigt, von meinem Führungsoffizier auch hier noch irgendwelche Beurteilungen abzugeben.
Erzählte der 2014 verstorbene Schriftsteller Uwe Berger in einer Sendung des WDR.
Ich würde das nicht als IM-Berichte ansehen, sondern es waren Beurteilungen in poetischer und politischer Hinsicht, so wie jede Schule Beurteilungen abgibt. Ja. Allerdings werden diese Beurteilungen in einer normalen Schule den Schülern mitgeteilt, hier nicht. Ja.
K. beeinflusst die Zirkelteilnehmer negativ und behindert die Durchsetzung der Ziele der Kreisleitung. Die miesen Gedichte gibt er nicht aus der Hand. Durch parteiliche Gedichte schafft er sich Alibis.
Oltermann beschreibt in seinem Buch, wie die kulturellen Freiheiten im Lauf der Jahre immer enger wurden. Der Stasi war der Dichterkreis selbst offenbar nicht ganz geheuer, wie auch aus Akten des MFS hervorgeht. Nach Einschätzung von Uwe Berger lag das auch daran, dass die Teilnehmer alles andere als ideologisch gefestigt waren.
Das waren nicht überzeugte DDR-Bürger oder überzeugte Kommunisten oder irgendwas der Art. Nein, die waren gar nicht überzeugt. Die kamen in der Regel deshalb dahin, weil sie einen Ausbildungsplatz an der Universität sicher haben wollten und kamen mit sehr gemischten und unterschiedlichen Gefühlen dorthin.
Dem damals noch jungen Jürgen Polinske ging es eher um die Kunst der Dichtung, weniger um politische Inhalte. Polinske kam unbeschadet aus dem Dichterkreis heraus, zumindest hatte man ihm nicht mangelnde Treue zum Sozialismus vorgeworfen. Seine Gedichte sieht er im Rückblick als unverfänglich an.
Also kritisch in dem Sinne, regimekritisch, wie man das heute sagen würde, ja, waren sie offensichtlich nicht. Weil sonst hätte man aus heutiger Sicht gesagt, naja, dann hätte ich eventuell genauso so eine Auseinandersetzung haben müssen wie Gerd Knauer zum Beispiel, der in diesem Zirkel war, der einige Sachen sehr drastisch und sehr pointiert in seinen Gedichten geschrieben hat, wo andere gesagt haben, nee, das kann man nicht, das darf man nicht oder wie auch immer.
Das Misstrauen und die gegenseitige Bespitzelung führten aber nicht zur Auflösung des Dichterkreises, wie man vielleicht vermuten könnte. Bis zur Wende wurde weiter gedichtet und diskutiert und 1989 sogar noch ein 4. kleines Buch mit Gedichten gedruckt, wenige Wochen vor der Maueröffnung. Die Lyrik selbst ist aus heutiger Sicht weitgehend als oberflächlich zu betrachten, analysiert der Germanist Matthias Braun.
Wir sehen einfach, dass dort total ausgeblendet werden Widersprüche, dass man zu einem extrem pathetischen Denken neigt, dass das hymnisch ist, dass das glorreich ist, verklärend ist, dass Militär, Spionage, Kundschafter sein etwas ganz Tolles im Grunde genommen ist. Also es ist auch eine Abenteuerromantik, die dabei zum Tragen kommt und nur sehr, sehr dosiert und nur so sehr wenig wird dann auch mal die Problematik eines Kundschafters angesprochen.
Vor 5 Minuten noch war ein kleiner Junge auf der Straße, anhand der Mutter lernte er laufen. Wenig später probierte der 14-Jährige das Moped aus, Der Vater war gerade nicht da. Eben trat ein Schüler aus dem Schultor, das Abgangszeugnis befriedigend. Vor einer Sekunde beendete der junge Drucker seine Nachtschicht. Die Tageszeitungen mussten erscheinen. Da steht nun ein Soldat auf der Wache. Seine Frau erwartet zu Hause das Kind. Vor 5 Minuten noch war ein kleiner Junge auf der Straße. An der Hand der Mutter lernte er laufen.
Erstaunlich ist es, dass trotz der strengen Überwachung durch den Leiter des Kreises, Uwe Berger, so manch interessantes Gedicht zustande gekommen ist. Berger selbst wurde im Laufe der Jahre immer rigider, seine Texte und Gedichte immer systemkonformer. Bekannt war im Dichterkreis auch seine Abneigung gegen Metaphern, erzählt Philipp Oltermann.
Und er hat teilweise Dichte geschrieben, die sozusagen fast gegen Metaphern arbeiten, wo er sagt, ich sehe ein Flugzeug am Himmel und mit einem Kondensstreifen. Man erwartet, dass er jetzt das Gedicht sozusagen das als Symbol oder als eine Metapher liest für irgendeine abstraktere Idee. Aber er sagt einfach, das bedeutet nichts anderes als, dort ist ein Flugzeug am Himmel mit einem Kondensstreifen und es ist der Fortschritt der Wissenschaft. Also es arbeitet eigentlich gegen diese Idee, dass Gedichte eine Tiefenbedeutung haben. Er sagt eigentlich, ein gutes politisches Gedicht muss so funktionieren wie ein politischer Mensch. Er muss seine politischen Sympathien ganz offen darlegen und uns allen zeigen. Es sollte hier nichts versteckt sein.
Doch viele der Stasi-Lyriker hielten sich keineswegs an diese Vorgaben und ließen ihren Gedanken und ihrer Kreativität freien Lauf. Auch den Zweifel ließen sie in so manchem Gedicht durchscheinen, was bei Uwe Berger keineswegs gut ankam, sondern ihn zuweilen sogar verzweifeln ließ, wie es in den Stasi-Akten heißt.
Vom Postengang. 12-mal schlägt nachts die Rathausuhr. Ich zähle mühsam mit, und wach halte ich mich mühsam nur mit monotonem Schritt. Und plötzlich stellt sich mir die Frage, wie komme ich denn hier hin? Dass ich jetzt diese Waffe trage, hat alles das denn Sinn? Ich schaue ins ferne Lichtermeer, tief atmend schläft die Stadt. Es ist dein Land, hier bist du wer, hier lebst du und wirst satt. Da wieder tönt der Glockenschlag, ein neuer Tag bricht an. Leute, schlaft euch aus, weil ich euch mag und weil man uns vertrauen kann.
Philipp Oltermanns Verdienst ist es, dass er sich nicht nur mit 6 der schreibenden Stasi-Veteranen getroffen hat, sondern auch mit solchen Schriftstellern, die unter der Stasi-Spitzelei litten. So etwa Annegret Gollin, die aufgrund eines einzigen Gedichts, das nie veröffentlicht wurde, verhaftet und zu einer 20-monatigen Gefängnisstrafe verurteilt wurde. Die Stasi ging also durchaus ohne Gnade gegen Lyrik vor, die sie als staatsfeindlich ansah. Doch was bleibt vom Lyrikkreis der Grenzsoldaten? Nicht viel, denn die 4 kleinen Büchlein mit Gedichten, die intern verteilt wurden, sind heute nur noch antiquarisch zu bekommen. Und Oltermanns Buch erscheint, trotz seiner spannenden Geschichte, bislang nur auf Englisch und bald auch in einer italienischen Übersetzung. Einen deutschen Verlag hat Oltermann noch nicht gefunden. Von den Männern, die sich bis zur Wende im Dichterkreis engagierten, ist keiner Schriftsteller oder Lyriker geworden. Einer von ihnen hoffte, als Krimi-Autor groß herauszukommen, als eine Art Henning Mankell Ostdeutschlands, aber daraus wurde nichts. Die Liebe zur Lyrik hat dennoch viele der ehemaligen Stasi-Poeten nicht verlassen, erzählt Philipp Oltermann. Auch Jürgen Polinske schreibt noch immer Gedichte.
Die meisten Leute, die ich getroffen habe, schreiben weiterhin Lyrik. Es wird halt bloß jetzt nicht irgendwo groß veröffentlicht. Das sind dann teilweise Lyrikkreise, die es immer noch gibt und die sich informell treffen und weiterhin Gedichte füreinander schreiben.
Sie hörten ein Feature von Michael Mayer über den Club der schreibenden Stasi-Poeten. Das Buch von Philipp Oltermann ist bislang nur auf Englisch erschienen. Es heißt The Stasi Poetry Cycle, ist erschienen beim britischen Faber Verlag und kostet dort 15 Pfund. Hier geht es im Programm weiter mit den Kollegen von Forschung aktuell und am Mikrofon des Büchermarktes verabschiedet sich von Ihnen Jan Drees.